Ja, ich habe wieder mal den angegebenen Predigttext genommen, damit man sich nichts selber aussucht. Steht im Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Das ist der erste Teil des sogenannten hohen priesterlichen Gebetes. Hat unser Jens Placke schon mal drüber gesprochen, aber ich bin ja nicht so intelligent wie der, also es wird eine andere Predigt. Es sind die ersten 8 Verse. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ein öffentliches Gebet. Das kann eine sehr gefährliche Sache sein und der Missbrauch liegt nahe. Wie wäre es, wenn ich öffentlich beten würde, dass der Bruder, die Schwester endlich zur Erkenntnis kommt, dass ich immer recht habe? Oder sie endlich ihren Geiz überwinden und mir endlich dies oder das schenken? Oder meine Frau möge mir endlich immer gehorchen? Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Man kann Gebet als eine Art moralische Waffe missbrauchen. Und bei solchem Missbrauch wird aber die niedere moralische Gesinnung und die Unkenntnis des eigentlichen Wesens des Gebetes nur zu deutlich. Völlig im Gegensatz dazu steht unser Herr Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, ist ja vollkommen sündlos über diese Erde gegangen, rein, makellos, heilig und in jeder Hinsicht vollkommen. Sein Gebet enthält keinerlei Hintergedanken. Er ist durch sein heiliges Wesen gar nicht in der Lage, etwas Unmoralisches zu tun. Auch er betet öffentlich. Und das hat natürlich seinen tieferen Sinn. Er gibt hier seinen Jüngern einen tiefen Einblick in sein Verhältnis mit seinem Vater. Und dass sich sein gesamtes irdisches Leben um die Errettung der Menschen und um die Verherrlichung des Vaters dreht. Wie auch in meiner letzten Predigt schon, befinden wir uns zeitlich am Ende des irdischen Lebens Jesu. Das letzte Passamahl ist gelaufen. Das Abendmahl ist eingesetzt. Aber sie sind noch nicht losgegangen zum Garten Gethsemane. Johannes in seinem Evangelium braucht jetzt ganze 4 Kapitel, um die letzten Ermahnungen Jesu an seine Jünger aufzuschreiben. Jesus weiß ja schon um sein Ende und nutzt die verbleibende Zeit intensiv. Als vor einigen Jahren unsere Kinder noch bei uns gewohnt haben und wir in den Urlaub gefahren sind ohne sie, weil sie ja nicht mehr mit wollten, da gab es auch so letzte Ermahnungen, kurz bevor man losgefahren ist. Sie sollen sich zuallererst nicht streiten. Vorsichtig mit dem Alkohol sein, sich gut um die Tiere kümmern, ab und zu mal Blumen gießen. Und in Notfällen, bei Stromausfall oder Rohrbruch oder sonst irgendwas, können sie sich an den und den wenden. Man hat ihnen das wirklich vorgekaut, die Nummern eingespeichert ins Handy und all solche Sachen. Ihr kennt das sicherlich. Man will ja bei seiner Rückkehr gesunde, friedliche Kinder und ein heiles Haus vorfinden. Und ganz ähnlich ist das beim Herrn Jesus auch. Seine letzte Zeit mit seinen Jüngern, ungestört, verbringt er und nutzt er so. Lest mal die Kapitel 13 bis 16 im Johannesevangelium. Es beginnt mit einer demonstrativen Handlung, nämlich der Fußwaschung. und gipfelt dann im Kapitel 17 im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Die ersten 8 von insgesamt 26 Versen dieses Gebetes sind heute der offizielle Predigtext. Es ist sehr, sehr gehaltvoll. Und wir sollten bei der Betrachtung im Hinterkopf behalten, dass es Teil eines Gebetes unseres Herrn Jesus an Gott, den Vater, ist. Eines Gebetes, von dem er wollte, dass wir es hören und darüber nachdenken. Er beginnt, dass er die Augen gen Himmel richtet und Gott als Vater anspricht. Damit wird sofort allen Zuhörenden klar, an wen das Gebet gerichtet ist und in welchem Verhältnis der Beter zu ihm steht. Die Stunde ist gekommen. Schon in der letzten Predigt haben wir uns vor Augen geführt, dass Jesus es genau wusste, dass sein irdisches Leben demnächst zu Ende geht. Es gab mehrere sogenannte Leidensankündigungen. Judas war schon unterwegs und beging gerade seinen Verrat. Ja, Jesus ging einem schmachvollen Tod entgegen, und doch hat er dabei die Verherrlichung des Vaters im Blick. Diese wird erreicht, indem Gott, der Vater, seinen Sohn nicht dem Tod überlässt. Ja, es ist wahr, Jesus Christus stirbt tatsächlich am Kreuz von Golgatha. Ein Soldat sticht ihm den Speer in die Seite und stellt zweifelsfrei seinen Tod fest. Wie nun soll der Vater seinen Sohn Jesus verherrlichen, damit dieser ihn wiederum verherrlichen kann? Indem er ihn von den Toten auferweckt. Damit ist eindeutig klar, dass Gott der Vater das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Dieses stellvertretende Opfer, das jedem Menschen gilt, der es im Glauben annimmt. Der Plan Gottes zu unserer Errettung ist ausgeführt. Und Jesus Christus, sein Sohn, hat es getan. So verherrlichen sie sich gegenseitig. Allerdings zahlt der Herr Jesus einen hohen Preis. Soweit mir bekannt ist, beschreibt die Bibel nicht, wie der Herr Jesus ausgesehen hat, bevor er als Kind auf diese Erde kam. Hinterher allerdings bleiben die Spuren seines Märtyrertodes an ihm. Wenn wir an den ungläubigen Thomas denken, er glaubt nicht, dass die anderen Jünger ihn gesehen haben und sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite, meinen Finger in seine Nägelmale lege, und ein paar Tage später ist es soweit und Jesus trägt diese Male. Und Thomas überzeugt sich davon. Er trägt diese Spuren und er trägt sie nicht nur in dieser Gestalt auf dieser Erde, sondern auch darüber hinausgehend in der Ewigkeit im Himmel. Da gibt es einen Text in Offenbarung 5, Verse 1 bis 10, die lese ich uns mal. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit großen Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Wir können, denke ich, dem entnehmen, dass unser Herr Jesus die Spuren seines Leidens und Sterbens auch nach seiner Auferstehung auch im Himmel weiterträgt. Allerdings trägt er sie in Würde. Sie sind sichtbare Zeichen seiner Barmherzigkeit mit uns und seines Gehorsams gegenüber Gott dem Vater. Dann weiter im hohen priesterlichen Gebet spricht unser Herr darüber, dass er vom Vater die Macht bekommen hat, allen Menschen das ewige Leben zu geben. Also ich verstehe daraus eindeutig, dass der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz der Weg ist, der zumindest theoretisch allen Menschen die Möglichkeit auf ewiges Leben in der Herrlichkeit gibt. Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit werden dabei nicht beiseite geschoben, nein, vollkommen erfüllt. Und zwar so umfänglich, dass es für jeden Menschen reicht. Allerdings ist ein bewusstes und aktives Annehmen durch jeden einzelnen Menschen nötig. Und die nötige Ehrlichkeit, die sieht Gott, der uns durch und durch kennt. Ich könnte zum Beispiel meiner Frau jeden Tag sagen, dass ich sie liebe. Aber wenn ich sie beständig betrüge und ärgere, dann wird sie mir nicht glauben. Und das zu Recht. Dann erklärte Herr Jesus, worin das ewige Leben besteht. Nämlich darin, in Jesus Christus Gott, den Vater, zu erkennen. Wenn wir die Bibel lesen, besonders die Evangelien, dann hören wir die Worte Jesu. Worte, die ewig Bestand haben und die wirklich wahr sind. Wir erleben seine Wahrhaftigkeit, seinen Eifer, sein völlig Getrenntsein von jeder Sünde, seine Liebe, sein Mitgefühl, seine praktische Hilfe. Wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen, dann sehen wir darin, wie Gott der Vater ist, der allein wahrer Gott ist. Hör zu, der allein wahrer Gott ist. Was für ein absoluter, knallharter Satz. Wörtliche Aussage des Herrn Jesus. Dem kann man glauben oder es sein lassen. Es ist ein absoluter Anspruch, der keinen Platz lässt für Zeitgeist und falsche Toleranz. Außerdem besteht das ewige Leben darin, Jesus Christus als den Sohn Gottes und ihm gleich zu erkennen. Diese Aussage wird dann durch das weitere Gebet Jesu näher erläutert. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Damit sagt uns der Herr, dass er auf Erden genau das getan hat, was er von Gott aus tun sollte und wozu er überhaupt ausgesandt wurde. Und genau durch seinen Gehorsam und seine Sündlosigkeit hat er Gott verherrlicht und ihm Ehre bereitet. Wir dürfen uns das gerne praktisch vorstellen, wenn wir einem unserer Kinder sagen, bitte handle in meinem Namen und tue das und das. Wenn er völlig das Gegenteil von dem tut, was ich mir vorgestellt habe, dann handelt er nicht mir zur Ehre. Wenn er aber wirklich im Auftrage des Vaters genau das tut, dann bereitet er seinem Vater Ehre. So ist es. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dieser Satz ist als Bitte formuliert, enthält aber auch eine wichtige Information für uns. Gott, der Vater, möchte bitte seinen Sohn wieder die Position und Ehre geben, die er auch schon hatte, bevor die Welt gemacht war. Großes Aha! Jesus existierte also schon vor dieser Welt, in einer herrlichen Stellung, in der Gegenwart Gottes, des Vaters. Mich selbst überrascht diese Aussage nicht so fürchterlich, weil ich es schon wusste und weil es sich mit anderen Bibelstellen deckt. Besonders ausdrücklich wird uns das am Beginn des Johannesevangeliums vor Augen gestellt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Ich liebe diese Verse. Man spürt etwas von der Größe und Allmacht unseres Herrn. Und gleichzeitig spüre ich auch Geborgenheit, weil er uns liebt und uns retten will und es auch kann. Für mich sind alle Spinnereien, Jesus wäre lediglich ein guter Mensch gewesen und so, das ist für mich totaler Quatsch. Auch die Evolutionstheorie ist für mich vom Tisch. Das hohe priesterliche Gebet fügt sich nahtlos ein in den Rest der Bibel. Die Texte bestätigen einander und geben mir ein eindeutiges Bild und ein sicheres Gefühl. Jetzt wendet sich unser Text einem Thema zu, das mich und auch schon viele andere Christen vor mir beschäftigt hat und es immer noch tut. Es ist das Thema Vorherbestimmung. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Es ist ein wirklich schwieriges Thema, mit dem sich viele auseinandergesetzt haben und ich bin ganz bestimmt nicht klüger als alle anderen. Aber man kann dieses Thema von verschiedenen Seiten aus betrachten. Meistens hört man, wenn es eine Vorherbestimmung gibt, also eine von Gott festgelegte Auswahl von Menschen, dann schließt das ja automatisch die anderen aus. Sie haben also überhaupt keine Chance, weil sie nicht erwählt sind. Und das ist ja ungerecht und steht damit im Widerspruch zu anderen Bibelstellen. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn man hier gedanklich stecken bleibt, kann man tatsächlich in ernsthafte Zweifel geraten. Was ist mit dem freien Willen des Menschen? Wozu sich entscheiden, wenn sowieso alles vorherbestimmt ist? Bin ich überhaupt erwählt? Habe ich eine Chance? Ich vermute, wir schaffen uns unser eigenes Gedankendilemma. Wir können ja nur in dem uns gesetzten Rahmen Dinge erkennen und durchdenken. Für uns ist Zeit eine Einbahnstraße. Bei Gott ist das anders. Er kannte dich und mich bereits bevor die Welt war und alle Dinge, die er geschaffen hat. Er wusste schon vor Grundlegung der Welt, wie du auf sein Wort reagieren wirst. Ich will euch mal ein einfaches Beispiel bringen. Ein junger Mann will heiraten und es stehen mehrere Kandidatinnen zur Auswahl. Wenn er bereits jetzt genau wüsste, wie das gemeinsame Leben mit der jeweiligen Frau aussehen würde oder wird, wie sie sich in 30 Jahren oder in bestimmten Krisensituationen verhält, wenn er das vorher wüsste, dann würde das seine Wahl viel, viel leichter machen. Und genau so ist das mit Gott auch. Unser Leben liegt bereits fertig vor ihm. Er kennt jeden Gedanken, den wir in 10 Jahren denken, wenn wir dann noch hier sind. Er weiß alles. Und da stoße ich auch gedanklich an meine Grenzen und ich kann es einfach nur annehmen. Und es ist moralisch kein Widerspruch, wirklich nicht. Er nennt uns auch in unserem Predigttext das Kriterium, nach dem er seine Auswahl trifft. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, was das ist? Das ist ganz einfach das Evangelium, so wie es in der Bibel steht. Wenn du wirklich glaubst, was in der Bibel steht, es angenommen hast wie ein Kind, wenn du glaubst, dass der Sohn Gottes, der schon immer war, auch für dich auf diese Erde kam und gestorben ist, für dich und für mich, dann gehörst du dazu. Dann bist du erwählt. Dann halte es fest und lass dich nie wieder davon abbringen. Denn wir haben auch dazu die Möglichkeit durch unseren freien Willen. Und jetzt möchte ich mal den positiven Effekt der Erwählung noch mal kurz betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal auch so habt, eine aufkommende Unsicherheit, ob man selbst wirklich tatsächlich errettet ist. Wenn die Entrückung passiert, bin ich dann wirklich dabei? Wenn man auf seine eigene Fehlerhaftigkeit schaut, auf das, was man alles schon getan hat, also wenn ich nur einen einzigen Tag so, eigentlich egal welchen Tag, so bedenke, weiß ich, ich habe den Himmel nicht verdient. Habe ich nicht. Ich denke jeden Tag böse Dinge, ich bin faul, ich bin egoistisch und alle möglichen Sachen. Bin ich. Und ich denke, das geht jedem anderen von uns auch so. Aber ich schaue nicht auf mich, ich schaue auf Jesus und ich glaube seinem Wort. Und genau das macht den Unterschied. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und wenn wir erkennen, dass wir das sind und ihm das bringen, dann dürfen wir ihm glauben. Und genau das macht den Unterschied. Wir dürfen ganz, ganz sicher sein, wenn wir die Person Jesus und die Bibel einfach wie ein Kind annehmen und nie wieder loslassen, dann sind wir erwählt und können uns unserer Errettung gewiss sein. So ganz bis ins Allerletzte, warum das genau so ist und nicht anders, warum Gott diesen Weg gewählt hat, warum er es nicht anders gemacht hat, warum er uns überhaupt liebt, das weiß ich auch nicht. Ich glaube dem Wort, weil ich habe nichts anderes und ich setze alle meine Hoffnung auf Jesus. Darin habe ich Frieden gefunden und ich freue mich auf seine Gegenwart und auf sein Reich. Und das wünsche ich euch allen auch. Amen.